Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kunden, die dieses Produkt gekauft oder diesen Film angeschaut haben, die haben sich auch für Folgendes interessiert. Was hinter diesen aus Online-Shops und von Streaming-Diensten bekannten Marketingstrategien steckt, darum geht es heute in unserer Reihe Algorithmen im Alltag. Wir berichten außerdem über die Expedition des US-amerikanischen Bohrschiffs Joyous Resolution in die antarktische Amundsensee und gehen schließlich der Frage nach, wie Raupen und Bienen die Evolution von Blütenpflanzen beeinflussen, am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 7: Der Kaufratgeber.
Vor 2 Jahren ermittelten deutsche Sicherheitsbehörden im Fall eines islamistischen Attentäters, der beim Online-Händler Amazon Zutaten für eine Bombe gekauft hatte. Um seine Bestellung nachzuvollziehen, legten die Beamten selbst Wasserstoffperoxid in den virtuellen Warenkorb. Prompt schlug der Online-Shop die restlichen Zutaten für den Bombenbau vor. Was hinter diesen Vorschlägen steckt, erklärt Piotr Heller in Teil 7 unserer Reihe über Algorithmen im Alltag.
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so spontan gedacht, naja, da hat Amazon Pech gehabt. Insofern, dass sie eigentlich einen Algorithmus für etwas Gutes entwickelt haben und dann ist das eben für etwas angewendet worden, was unzweifelhaft schlecht ist.
Bernd Skira hat an der Frankfurter Goethe-Universität den Lehrstuhl für Electronic Commerce inne. Amazon hat inzwischen reagiert. Bei Wasserstoffperoxid schlägt der Algorithmus keine weiteren Stoffe für Sprengsätze mehr vor. Was aber ist konkret das Gute an Amazons Kaufratgeber-Algorithmus, das Bernd Skira ansprach?
Der sogenannte stationäre Handel ist davon geprägt, dass die Regalfläche knapp ist. Im Online-Handel habe ich diese Beschränkung nicht. Ich kann eigentlich beliebig viel in das Regal reinstellen. Und jetzt ist aber die Frage, wie überfordere ich den Konsumenten nicht? Und von daher muss ich ihn eben durch diese Fülle an Angeboten leiten.
Diese Aufgabe übernehmen Algorithmen, die dem Kunden Produkte vorschlagen, die ihn interessieren könnten. Das gilt übrigens nicht nur für Online-Händler, sondern auch für Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify.
Input.
Bei den Nutzern muss ich sehen, für welche Produkte haben die sich interessiert. Das kann heißen, kaufen, Filme angesehen, vielleicht auch nur angeschaut.
Die Online-Dienste sammeln alle diese Daten ihrer Nutzer, um sich ein Bild von deren Präferenzen zu machen.
Letzten Endes habe ich eine Tabelle, da stehen ganz viele Nutzer in den Zeilen und in den Spalten stehen die Produkte und in den Zellen steht überwiegend nichts, weil eben nicht jeder Nutzer sich für jedes Produkt irgendwie interessiert hat. Aber in ein paar Zellen steht eben so etwas drin wie Präferenz.
Output.
Der Output für die konkrete Person besteht darin, dass ich eigentlich die fehlenden Zellen von dieser Person aufführe, also dass ich eine Prognose habe für Produkte, die ich noch nicht genutzt habe, wie hoch ist denn meine Präferenz dafür?
Ein typischer Ansatz, um diese Präferenz vorherzusagen, nennt sich kollaboratives Filtern. Dabei wird in dieser riesigen Tabelle nach Ähnlichkeiten gesucht, zum Beispiel nach Personengruppen, die ein ähnliches Kaufverhalten haben.
Also man versucht zunächst mal Personen zu finden, die einer Person ähnlich sind, schaut dann, was haben diese Personen denn gekauft bzw. sich angeschaut und das ist dann die Grundlage für die Empfehlung.
Ein etwas speziellerer Ansatz ist das produktbasierte kollaborative Filtern. Dabei berechnet der Algorithmus Ähnlichkeiten zwischen Produkten, indem er analysiert, welche Personengruppen diese Produkte gekauft haben. Das Besondere an all diesen Methoden: Der Algorithmus muss nichts über die Produkte an sich wissen. Ausgefeilte Verfahren nutzen heute aber eine Kombination aus kollaborativen Filtern und zusätzlichen Produktinformationen. Wie treffsicher ihre Empfehlungen sind? Der Ökonom Bernd Skira beantwortet die Frage so.
Performance.
Das funktioniert schon außerordentlich gut. Und wenn Sie mal betrachten, wo ist eine ganz große Gefahr für eine Suchmaschine wie Google, dann besteht die eigentlich darin, dass die Suche nach einem Produkt gar nicht mehr bei Google startet, sondern dass ich eben ein Produkt bei Amazon anfange zu suchen.
Viele Menschen machen das heute längst so. Das spricht für die Qualität der Kaufratgeber. Man kann ihre Performance aber auch messen. Dazu nimmt man die Tabelle mit Präferenzen her, löscht ein paar Einträge, versucht sie mit dem Algorithmus vorherzusagen und schaut, wie oft er richtig liegt. Natürlich halten die Konzerne ihre Werte unter Verschluss. Die Unternehmensberater von McKinsey schätzen zumindest, dass 35% der Käufe bei Amazon auf algorithmische Vorschläge zurückgehen. Bei Netflix sollen sogar 75% der angesehenen Filme auf Empfehlungen der Algorithmen gründen. Aber das Problem bei dieser Art von Algorithmen ist, dass sie auch zu gut sein können.
Systemgrenzen.
Um am Beispiel festzumachen, einem Klischee zu folgen: In der Schule interessieren sich Jungs fürs Fußballspielen und Mädchen sind fleißig und versuchen, im Unterricht zu folgen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vorschlagsalgorithmus aufbaue, dann empfehle ich den Jungs immer Fußballprodukte und den Mädchen empfehle ich immer irgendwelche Lerndinge. Und das führt natürlich dazu, dass die Jungs immer besser im Fußball und die Mädchen immer besser in der Schule werden. Und auf einmal spreizen sich halt die Leistungen.
Mit anderen Worten, Algorithmen, die rein nach diesen Prinzipien funktionieren, füttern Menschen mit immer mehr von dem, was sie sowieso schon kennen oder haben. Sie können nicht wirklich etwas Überraschendes vorschlagen. Dadurch können sie, anders als etwa menschliche Kuratoren oder Verkäufer, kaum den Horizont ihrer Nutzer erweitern.
Der virtuelle Kaufratgeber Piotr Heller über Algorithmen im Alltag. Und wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann könnte Sie auch unser nächstes Thema interessieren. Bereits 6% der größten Unternehmen Deutschlands verlässt sich bei der Auswahl von Bewerbern auf Algorithmen, die meist die fachlichen Fähigkeiten bewerben. Die Münchner Firma Retorio hat eine Software entwickelt, die Aussagen nun auch über die sogenannten Soft Skills der Bewerber trifft. Bernd Schrupek mit den Details.
Südliches Bahnhofsviertel in München. Zwischen türkischen Supermärkten, Hotels, Wettbüros und Elektroshops in einem grauen Wohnhaus im ersten Stock liegt das Büro von Retorio. In hellen Räumen mit offenen Ziegelwänden und einem Billardtisch empfängt mich ein junger Mann. Kurze dunkelblonde Haare, 5-Tage-Bart, freundliches Lächeln.
Mein Name ist Christoph Humberger, ich bin einer der 3 Gründer von Retorio. Wir haben ein Produkt entwickelt, das Menschen analysiert hinsichtlich ihres Kommunikationsverhaltens und ihrer Persönlichkeit, um Firmen Einschätzung zu geben, zum Beispiel Recruiting, oder aber auch Mitarbeitern Feedback zu geben, wie sie auf andere wirken, wenn sie zum Beispiel in Kundengesprächen kommunizieren.
Das Produkt, von dem der Wirtschaftspsychologe spricht, ist eine Software, die Videos auswertet. Dazu braucht es lediglich einen Laptop mit Kamera und Mikro. Im ersten Schritt nimmt sich die Person auf. Zum Beispiel antwortet sie auf eine Frage, die den Personaler interessiert, und lädt das Video hoch.
Wir teilen es auf in Bild und Ton und analysieren dann sowohl Sprache, Stimme, Gestik und Gesichtsausdrücke mithilfe von künstlicher Intelligenz, um verschiedene Parameter abzuleiten, wie zum Beispiel emotionaler Zustand, welche Emotionen habe ich übertragen, wie emotional war auch mein Text, welche Wörter habe ich verwendet, bin ich eher eine Person, die sehr neutral und nüchtern spricht, oder bin ich eher eine Person, die auch lebhafte Adjektive verwendet, wie deutlich ist meine Aussprache.
Die künstliche Intelligenz haben der Münchner und sein Team mit 10.000 Videos trainiert. Dabei wurden Personen unterschiedlichen Geschlechts, aus unterschiedlichen Kulturkreisen in verschiedenen Situationen befragt. Versuchspersonen haben diese Videos angeschaut und die gezeigten Menschen eingeschätzt. Daraus leitet die KI dann Muster ab, lernt quasi, was andere als authentisch empfinden und kann so Verhaltensmerkmale aus Sprache, Stimme, Mimik und Gestik gewichten.
Können wir das mal machen oder das müsste jetzt wahrscheinlich auf Englisch stattfinden?
Genau, das müsste auf Englisch stattfinden.
Christoph Hohenberger öffnet eine Art Videoanruffenster.
Also, welchen Stellenwert hat Arbeit für Sie?
So for me, work is very important.
Für mich ist Arbeit ein wichtiger Teil des Alltags, der Menschen einen Sinn in ihrem Leben gibt. Ich denke, wenn Menschen nichts Sinnvolles zu tun haben, werden sie sehr wahrscheinlich faul oder wissen nicht, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen.
Er drückt auf Stopp und verschickt das Video. Nach wenigen Sekunden ploppen mehrere Grafiken, Zahlen und Textblöcke auf dem Bildschirm auf. Den Werten oder Scores liegt das Modell der Big Five zugrunde. Damit wird in der Psychologie die Persönlichkeit eines Menschen eingeordnet. Und zwar anhand der 5 Dimensionen: offen, gewissenhaft, gesellig, rücksichtsvoll und emotional stabil.
Bei den Ergebnissen scheint er zu mir zu sagen, dass ich sehr freundlich bin, habe eine angenehme Ausstrahlung. Meine emotionalen Ausdrücke waren allerdings nicht ganz so stark. Scheint, dass ich entweder ein bisschen reserviert bin oder Probleme habe, meine emotionalen Nachrichten rüberzubekommen. War doch über, sagt er, fast 70% authentisch, wirke einigermaßen organisiert in dem, wie ich mich gebe.
Im Textteil schlägt die Software dem potenziellen Arbeitgeber vor, dass Christoph Hohenberger sich am besten für Kundengespräche oder in der Kommunikation eignet. Außerdem bekommt er, wäre er der Bewerber, gesagt, wo er seine Fähigkeiten noch verbessern kann. Austricksen lasse sich die KI übrigens kaum, sagt der Wirtschaftspsychologe. Gleichzeitig Inhalt, Stimme, Mimik und Gestik zu verstellen, sei schwierig. Das Programm soll in Kürze erscheinen.
Bernd Schlupeck über künstliche Intelligenz im Personalbüro, wie Software künftig die Bewerberauswahl erleichtern soll. Vor knapp 3 Wochen ist das US-amerikanische Bohrschiff JOIDES Resolution von einer Expedition in die antarktische Amundsensee zurückgekehrt. Ziel der Forschungsfahrt war es, die Geschichte des westantarktischen Eisschildes genauer zu untersuchen. Auf der Jahrestagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union wurden gestern nun erste Daten vorgestellt. Dagmar Röhrlich berichtet aus Wien.
Ich fühlte mich definitiv wie auf einer Autobahn der Eisberge. Als wir den ersten sahen, waren wir alle sehr aufgeregt. Jeder fotografierte. Dann kam der nächste Eisberg. Dann der nächste und es wurde ziemlich langweilig.
Vivian Cummings war Teammitglied an Bord der JOIDES Resolution. Das US-Bohrschiff sollte 700 Kilometer vor der Antarktis in der Amundsensee bohren, in rund 4000 Metern Wassertiefe. Das Ziel der Bohrung? Material zu liefern für die Rekonstruktion der Klimageschichte in diesem Teil der Antarktis.
Bei den Anpassungsstrategien an den Klimawandel gehört der Meeresspiegelanstieg, der durch die abschmelzenden Eiskappen an den Polen verursacht wird, zu den großen Unbekannten.
Dabei spielt der westantarktische Eisschild eine besonders wichtige Rolle. Er sei die Achillesferse des Kontinents, erklärt Carsten Gohl vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut. Steigende Wassertemperaturen nagen an den großen Eisströmen, die aufs Meer hinausfließen. Die Schmelzraten haben sich seit 1992 fast verdreifacht. Besonders viel Eis verliert die Westantarktis in der Amundsensee. Das erklärt auch die vielen Eisberge, die verhindert haben, dass die Forscher ihr eigentliches Ziel erreichen konnten, also Sedimente zu erbohren, die in der Zeit vor 15 bis 30 Millionen Jahren entstanden sind, als sich der Eispanzer der Westantarktis bildete.
So we had 50% downtime because of icebergs.
Wegen der Eisberge hatten wir etwa 50% Ausfallzeit. Deshalb konnten wir nur 2 Bohrungen durchführen. Trotzdem haben wir es geschafft, einen 794 und einen 387 Meter langen Bohrkern zu gewinnen.
Die Sedimente in den Bohrkernen reichen 6 bis 7 Millionen Jahre weit zurück. Frühere Forschungen haben gezeigt, dass es in dieser Zeitspanne eine Phase gab, in der die Kohlendioxidgehalte in der Atmosphäre den heutigen glichen. Allerdings waren die globalen Mitteltemperaturen noch um 2 oder 3 Grad höher. Die Analyse der Bohrkerne soll nun verraten, wie der Eispanzer der Westantarktis im Lauf der Jahrmillionen auf die Veränderungen im Klima reagiert hat.
So we can cover everything in a continuous record.
Mit den Bohrkernen können wir die Klimaveränderungen mit einer Auflösung von 1000 oder 2000 Jahren rekonstruieren. Das ist geologisch betrachtet sehr genau. Und wir hoffen herauszufinden, wie viel der westantarktische Eisschild in den vergangenen Warmzeiten zum Meeresspiegelanstieg beigetragen hat.
Dazu müsste man wissen, wie stark der Eisschild in den warmen Phasen abgeschmolzen ist. Und das lässt sich an den Tiefseesedimenten der Amundsensee ablesen. Sie archivieren, was passiert ist, verraten anhand typischer Sedimente, ob die Eismassen vorstießen oder das Meer offen war.
Wir können bereits sagen, dass sich der zentrale Teil des westantarktischen Eisschilds in den vergangenen Jahrmillionen immer wieder weit aufs Meer hinaus ausgedehnt hat, um sich dann wieder zurückzuziehen. Es gab kurze Phasen mit vorstoßendem Eis und lange, in denen es sich zurückgezogen hat und in denen das Gebiet ziemlich eisfrei war.
Wie lange diese Zyklen genau dauerten, müssen die Auswertungen noch zeigen. Die Forscher hoffen auch, dass sich dann erweist, ob der Eisschild während der Warmzeiten ganz zusammenbrechen konnte. Würde der Mensch das auslösen, würde er einen Anstieg des Meeresspiegels um 3 bis 6 Meter verursachen.
Fragiles Gebilde, Bohrungen der JOIDES Resolution in der antarktischen Amundsensee zeigen die Reaktionen des westantarktischen Eisschildes auf die Klimaveränderungen. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich aus Wien. Pflanzen werden unter anderem von Bienen bestäubt und von Raupen gefressen. Aber die Abwehrstoffe der Pflanzen gegen die Raupen schrecken auch die Bienen ab. Wie dieses Wechselspiel die Evolution der Pflanzen beeinflusst und auch vorangetrieben hat, das haben Forscher der Uni in Zürich jetzt mit einem einmaligen Experiment nachgestellt und dabei unerwartete Wechselwirkungen beobachtet, wie Lucian Haas berichtet.
Bienen fliegen auf Blüten, vor allem auf jene, die für sie besonders attraktiv erscheinen, und deren Pollen sie dann weiter transportieren, um andere Blüten damit zu bestäuben. Damit haben sie auch Einfluss auf die Evolution der Blüten dieser Pflanzen.
Zum Beispiel Sachen wie Blütenfarbe oder Blütenduft, Blütengröße, Anzahl der Pollenkörner, Menge des Nektars, solche Eigenschaften werden sehr stark von Bestäubern geformt.
Der Biologe Florian Schiestl von der Universität Zürich erforscht seit Jahren den Einfluss von Insekten auf die Evolution der Pflanzen. Neben den hilfreichen Bestäubern können das auch Fraßschädlinge sein.
Fraßschädlinge spielen im Allgemeinen eine sehr große Rolle auf die Verteidigungseinrichtungen der Pflanzen. Sehr viele Pflanzen haben bestimmte Giftstoffe, die man in aller Regel so interpretiert, dass sie Anpassungen sind gegen Fraßfeinde.
Was aber passiert in der Natur, wenn dort üblicherweise Bestäuber und Schädlinge gleichzeitig auf die Pflanzen einwirken? Gibt es dabei übergreifende Effekte? Florian Schiestl und sein Doktorand Sergio Ramos haben das in einem bisher einzigartigen Experiment untersucht. Sie ließen schnell wachsende Pflanzen der Art Brassica rapa, auch als Rübsen bekannt, in Gewächshäusern wachsen und das über mehrere Generationen hinweg. Dabei wurden die Pflanzen in vier Gruppen aufgeteilt und dann jeweils mal von Hummeln, mal von Hand bestäubt, mal mit Raupen besetzt, mal schädlingsfrei gehalten. Nach nur 6 Generationen zeigte sich schon eine deutlich gerichtete Evolution. Pflanzen, die nur in Kontakt mit Hummeln kamen, also ohne Schädlinge, besaßen am Ende größere, stärker duftende, attraktivere Blüten. Kamen Fraßinsekten ins Spiel, zeigte sich allerdings ein anderes Bild.
Wir haben gefunden, dass die Präsenz von Fraßinsekten die Ausbildung von Selbstbestäubung stark fördert.
Das heißt, die Blüten veränderten ihren Aufbau derart, dass der eigene Pollen leichter auf dem Pollenempfangsorgan, der sogenannten Narbe, landen konnte. Die Pflanzen waren damit weniger auf Insekten als Bestäuber angewiesen. Die Hummeln flogen allerdings die Blüten auch weniger an, weil die Abwehrstoffe der Pflanzen gegen die Raupen sie ebenso abschrecken. Dass die Schädlinge die Evolution der Blüten derart stark beeinflussen würden, war für die Forscher überraschend.
Die Fraßinsekten haben in unserem Experiment nur an den Blättern gefressen. Also die waren nie an den Blüten, oder? Und trotzdem haben sie so massive Auswirkungen auf Blütenmerkmale und auf das Paarungssystem.
Für Florian Schiestl steht nach diesem Versuch fest, man müsste noch viel mehr solcher Experimente machen, bei denen man die Evolution von Pflanzen unter dem Einfluss verschiedener Faktoren gleichzeitig beobachtet, um die auftretenden Wechselwirkungen zu verstehen und auch voraussagen zu können.
Wir müssen uns bewusst werden, dass Pflanzen, oder zumindest manche Pflanzen, eine Fähigkeit haben, sich an Umweltbedingungen sehr rasch anzupassen. Und ich denke, diese Anpassungsprozesse werden noch zu wenig in Betracht gezogen. Und weil wir eben unsere Umwelten so stark verändern, ja, das fängt beim Klimawandel an und es fängt damit an, dass die Landwirtschaft eben einen sehr starken Einfluss ausübt auf diverse Ökosysteme. Man kennt zum Beispiel, weiß, dass die Insekten immer seltener werden bei uns. Das ist ein sehr trauriges Kapitel. Das heißt, Ökosysteme ändern sich und wir wissen gar nicht viel darüber eigentlich, oder? Und noch weniger wissen wir darüber, wie sich diese Veränderungen auf die Evolution von Pflanzen auswirken.
Wenn die Raupe die Blüte beeinflusst, wie Nützlinge und Schädlinge die Evolution der Pflanzen antreiben, das war ein Beitrag von Lucian Haas. Und wenn Ihnen unsere Beiträge heute in Forschung aktuell gefallen haben, dann könnten Ihnen jetzt auch unsere Meldungen gefallen. Und die hat Katrin Baumhöfer.
Auch im All bleibt man der Alte. So könnte man erste Ergebnisse einer Zwillingsstudie zusammenfassen, die im Fachmagazin Science erschienen ist. Insgesamt 10 Teams von Wissenschaftlern haben unzählige Daten und Proben von eineiigen Zwillingsbrüdern untersucht, von denen einer fast ein ganzes Jahr auf der internationalen Raumstation ISS verbrachte. Es handelt sich um eine Untersuchung, die auf dem Vergleich von einem Zwillingspaar beruht. Die Forschenden rechnen ihren Erkenntnissen dennoch grundlegende Bedeutung zu. Sie stellten fest, dass sich einige Parameter während der Zeit im All veränderten. Zurück auf der Erde erreichten die meisten davon aber wieder den Status von vor Beginn der Mission. Beobachtet wurde das zum Beispiel bei der Zusammensetzung der Darmflora. Auch in der Netzhaut gab es solche Effekte. Hintergrund der Studie ist die Frage, welchen Einfluss etwa Strahlung und Schwerelosigkeit genau auf den menschlichen Körper haben.
Im Marianengraben leben ölfressende Bakterien.
Deren Konzentration am tiefsten Punkt der Weltmeere, in knapp 11.000 Meter Tiefe, ist höher als überall sonst auf der Welt, schreiben Forschende der University of East Anglia in Großbritannien im Fachmagazin Microbiome. Sie hatten Proben aus unterschiedlichen Wassertiefen analysiert. Bakterien wie Oleibacter und Alcanivorax sind in der Lage, Kohlenwasserstoffe aufzuspalten. Diese wiederum stammen von anderen Bakterien, aber auch Ölverschmutzungen des Wassers sind eine mögliche Quelle. Den Wissenschaftlern gelang es außerdem, einige der ölfressenden Arten im Labor zu züchten. Außerdem konnten sie zeigen, dass die Bakterien auch im Labor Kohlenwasserstoffe spalten, wenn man Bedingungen wie im Marianengraben simuliert.
Der Denisova-Mensch hatte unbekannte Verwandte.
Ein Team internationaler Forscher hat DNA-Fragmente untersucht, die diese inzwischen ausgestorbene Menschenart an Nachfahren weitergegeben hat, die heute in Südostasien leben. Dabei stellten sie fest, es gab nicht nur eine, sondern zwei Entwicklungslinien, getrennt seit etwa 350.000 Jahren. Eine der beiden Denisova-Linien unterscheidet sich von der anderen so sehr, dass es sich bei ihr um eine völlig neue Urmenschengruppe handeln könnte, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Cell. Denisova-Menschen lebten etwa zur gleichen Zeit wie ebenfalls heute ausgestorbene Neandertaler, einer weiteren Menschenart. Anthropologen gehen davon aus, dass ihre Entwicklungslinien auseinanderliefen, nachdem sich die gemeinsamen Vorfahren von der Linie des anatomisch modernen Menschen aus Afrika getrennt hatten. Inzwischen gibt es einige Hinweise, dass sich diese Spezies wieder miteinander mischten und auch gesunde Nachkommen zeugten.
Rund ein Drittel der Krebspatienten nutzt zusätzlich alternative Heilmethoden.
Es gilt, so schreiben die Autoren im Fachmagazin JAMA Oncology, zumindest für die USA und zusätzlich zu einer klassischen Behandlung. Zu den Alternativtherapien zählen sie zum Beispiel Yoga und Osteopathie, aber auch pflanzliche Präparate und Nahrungsergänzungsmittel. Das Problem, die wenigsten Patienten sprechen darüber mit ihrem Arzt. Die Autoren warnen, Präparate, die man zusätzlich einnimmt, pflanzlich oder nicht, können Einfluss auf die Behandlung haben und diese sogar schwächen. Entsprechende Bedenken gibt es etwa für einen hohen Konsum von Antioxidantien und Bestrahlung. Andere alternative Heilmethoden wie Yoga und Meditation können nach den Worten der Autoren aber dazu beitragen, die Diagnose besser zu verarbeiten und den Folgen von Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung entgegenzuwirken.
Wer lächelt, kann sich selbst überlisten.
Macht es gute Laune, wenn man lächelt, und schlechte, wenn man düster guckt? Unter Psychologen wird über diese Frage seit Jahrzehnten gestritten. Eine Meta-Analyse mehrerer Forschergruppen aus den USA, die knapp 140 solcher Einzelstudien berücksichtigt, kommt jetzt zu dem Ergebnis, der Gesichtsausdruck hat Einfluss auf das Befinden, allerdings ist dieser Effekt nicht besonders groß. Das Glück herbeilächeln könne man nicht, sagt einer der Autoren. Dennoch gebe die Studie Aufschluss darüber, wie Geist und Körper zusammenarbeiten, wenn es um die bewusste Erfahrung von Emotionen geht.
Sternzeit, 12. April. Hygiea, der überraschende Asteroidenriese. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stießen die Himmelsbeobachter auf immer neue Mitglieder des Sonnensystems. Den Anfang hatte Giuseppe Piazzi mit der Entdeckung der über 900 Kilometer großen Ceres gemacht, die heute als Zwergplanet geführt wird. Es folgten Pallas, Juno und Vesta, die mit Durchmessern von 250 bis fast 600 Kilometern deutlich kleiner waren. Dann folgte eine Pause von fast 40 Jahren, ehe es mit noch kleineren Objekten weiterging. Nur einmal noch ging den Forschern ein größerer Vertreter ins Netz. Heute vor 170 Jahren, als der italienische Astronom Annibale de Gasparis das 10. Objekt zwischen Mars und Jupiterbahn fand. Hygieia, benannt nach der Tochter des Heilgottes Asklepios aus der griechischen Mythologie, hat bei einer etwas länglichen Form einen mittleren Durchmesser von 430 Kilometern. Damit dürfte sie mehr als 2% der Gesamtmasse des Asteroidengürtels in sich vereinen. Ihre vergleichsweise späte Entdeckung verdankt Hygieia dem Umstand, dass sie als sogenannter Kohlenstoffasteroid nicht nur eine ziemlich dunkle Oberfläche besitzt, sondern auch dem äußeren Teil des Asteroidengürtels angehört. Dadurch wird sie am irdischen Himmel nie heller als 9. Größenklasse, sodass sie wenig auffällig erscheint. Derzeit wandert Hygieia von uns aus gesehen jenseits der Sonne durch das Sternbild Fische. Ende November erreicht sie im Stier als unscheinbares Objekt der 10. Größenklasse ihre Oppositionsstellung zur Sonne.
In Computer und Kommunikation am Samstag ab 16.30 Uhr geht es um die Frage, ob Plattformbetreiber für Verbraucher mehr tun müssen. Stichwort Haftpflicht und Mindeststandards. Es geht um die Frage ethische Leitlinien für künstliche Intelligenz, wie sie uns mehr schützen. Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon Uli Blumenthal.